Powered by Bureau Veritas. Konstante Verlässlichkeit in einer maritimen Welt des Wandels.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Konstantin Bark. Seit dem 13. Juni Vorstandsvorsitzender beim Hamburger Asset- und Investmentmanager MPC Capital AG und schon zuvor im Hause verantwortlich für den Bereich Shipping und als solcher auch CEO beim an der Börse in Oslo gelisteten Schifffahrtsunternehmen MPC Container Ships mit knapp 60 Schiffen ungefähr. Moin, Herr Bark.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Herr Bark, ich habe es gerade gesagt, Sie sind nun auch Vorstandsvorsitzender bei der MPC Capital AG. Welche Visitenkarte werden Sie dann künftig häufiger im Alltag nutzen? Die von MPCC oder von der MPC Capital AG?
Das kommt natürlich darauf an, in welcher Mission ich unterwegs bin. Insofern habe ich beide Visitenkarten immer griffbereit. Aber das kommt tatsächlich darauf an, mit wem man spricht und über welches Thema. In der MPC Capital AG sind wir ja Asset Light, eher Dienstleister und Investment Manager. Und in der MPC Container Ships sind wir Schiffseigner. Insofern hat man durchaus ähnliche Gesprächspartner, aber auch mal unterschiedliche.
Kann es denn sein, dass Sie in dem einen oder anderen Bereich künftig weniger oder mehr aktiv sind als im anderen?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Wir haben in beiden Bereichen gute Management-Teams, mit denen ich das zusammen mache. Insofern, wir werden das aufteilen. So haben wir das in der MPC-Gruppe immer schon gemacht. Und da habe ich gar keine Zweifel, dass wir da nicht in einer guten Mannschaft nach vorne gehen.
Aufteilen heißt aber nicht, dass Sie sich von dem MPCC-Posten verabschieden.
Nein, das ist nicht geplant.
Nun sind Sie auch Vorstandsvorsitzender bei der MPC Capital AG. Wo wollen Sie das Unternehmen denn hinführen? Also gibt es irgendwie konkrete Ziele oder spezifische Aufgaben, die Ihnen sozusagen in den neuen Vertrag geschrieben wurden?
Also wir sind ja bei der MPC Capital AG, wie Sie auch eingangs schon sagten, Investment und Asset Manager. Was heißt das konkret? Also wir beschäftigen uns mit Investments in Sachwerte, in Real Assets, vornehmlich in Schiffe, erneuerbare Energien und auch ein bisschen Immobilien. Aber der Fokus nach vorne ist sicherlich auf dem Thema Energiewende, Energy Transition und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben für die MPC Capital AG. Das heißt, unser erneuerbaren Energiegeschäft nach vorne bringen, zusammen mit dem Managementteam und den jeweiligen Experten aus der Asset-Einheit. Wir haben knapp im Management 200 Megawatt an operativen Renewable Assets und ungefähr 700 Megawatt an Pipeline Development. Das wollen wir weiter hochdrehen. Da gibt es auch eine börsennotierte Gesellschaft in Oslo übrigens, MPC Energy Solutions, die sich mit dem Thema Solar- und Windprojekten beschäftigt. Den Bereich wollen wir auf jeden Fall weiter hochfahren. Und natürlich den maritimen Bereich, den wir auf jeden Fall hochfahren wollen in der Gemeinsamkeit mit den Tochtergesellschaften, aber eben auch aus dem Management heraus. Und das ist eben einmal das Dienstleistungsgeschäft, technisches Management, kommerzielles Management. Da kommen wir sicherlich noch darauf, das im Detail zu besprechen. Aber eben auch die Investments. Und da haben wir auch dieses Jahr schon ein paar Sachen gemacht. Können wir nachher auch nochmal drüber sprechen.
Das heißt aber nicht, nur weil mehr Renewable ist, dass weniger Schifffahrt kommt.
Nein, auf jeden Fall. Wir wollen beides hochdrehen. Man muss auch sagen, die Schifffahrt ist der größere Bereich per heute. Ganz klar, sowohl von Anzahl Mitarbeitern, aber auch von, wir gucken immer auf Assets under Management, also wie viel Sachwerte managen wir in unterschiedlichen Formen, also entweder als technischer Manager oder einfach nur als Investment- oder Fondsmanager. Und da ist die Schifffahrt, da haben wir knapp 5 Milliarden an Assets under Management und da ist die Schifffahrt klar der größere Anteil. Renewable-Geschäft ist noch ein zartes Pflänzchen, aber ich hatte eben ein paar Kennzahlen gesagt. Wir sind da auch seit 2007 schon unterwegs. Also wir sind da auf diesen Wagen nicht erst vor 2 Jahren aufgesprungen. Aber es ist noch ein zarteres Pflänzchen, aber das wollen wir unbedingt auch nach oben fahren.
Gibt es da vielleicht auch einen Zusammenhang mit der jüngsten Zusammenlegung aller Makleraktivitäten, nenne ich es jetzt mal, also von H.P. Petersen und Albis unter einem Dach, also dass da vielleicht auch die Struktur angepasst wird?
Ja, genau das ist das Ziel. Wir sind eben in der Technik, im technischen Management über M&A-Aktivitäten, aber auch zusammengehen mit der Wilhelmsen-Gruppe. Und im Dezember haben wir ja announced, dass wir Seaborn übernehmen in der Gemeinsamkeit. Da haben wir einen starken Wachstumspfad hingelegt. Und im kommerziellen Bereich oder Brokerage wollen wir das auch tun. Albis war immer schon Teil der Gruppe, aber wir waren nicht 100% Gesellschafter. Das sind wir nun seit diesem Jahr und haben jetzt die Aktivitäten gebündelt, um eben nicht nur Größe zu haben, sondern auch verschiedene Sektoren abzudecken. Wir waren immer sehr stark im Containerbereich. Jetzt mit Alvis sind wir eben auch stark im Tanker- und auch im Bulkerbereich, sodass wir eine Plattform haben, die man weiter wachsen lassen kann, auch an verschiedenen Standorten. Wir haben Büros, Maklerbüros in Shanghai, in Singapur, in Hamburg, aber eben auch in Holland. Also wir haben tatsächlich eine breitere Ausstellung und versprechen uns davon Synergien. Und keine Kostensynergien, sondern Marktzugangssynergien sind da das Stichwort. Und beim technischen Management haben wir eben jetzt auch mehr Sektoren. Wir waren sehr containerlastig auch dort mit Willemsen in dem Joint Venture, Willemsen A&K Ship Management. Und dort stellen wir uns jetzt eben auch breiter auf. Wir machen Tanker, wir machen MPP-Schiffe, wir machen Bulker und natürlich Containerschiffe im technischen Management.
Sowohl für die Makler als auch für die technischen Kapazitäten, sage ich jetzt mal, ist denn denkbar oder geplant vielleicht sogar schon, das noch weiter auszubauen durch M&A-Aktivitäten, also durch Übernahmen oder Fusionen oder Kooperationen oder Ähnliches?
Also da ist jetzt nichts konkret geplant. Wir haben immer die Augen offen, um das mal so zu sagen, aber wir wollen eben auch immer organisch wachsen. Das ist ganz, ganz klar der Anspruch und auch das haben wir getan. Wir haben Schiffe, die wir angekauft haben in der Gruppe, die dann natürlich auch Eingang ins technische Management finden. Wir finden es gut, wenn das alles in-house ist, sozusagen unter einem Dach, wenn man zum Techniker nur einen Stockwerk runtergehen muss und mit ihm sprechen kann über die Themen. Insofern wollen wir organisch wachsen. Und anorganisch würde ich nie ausschließen, sollte man auch nie ausschließen. Aber das muss alles Zug um Zug kommen. Wir sind jetzt noch mitten in der Integration von Seaborn und das ist ein ganz wichtiger Schritt für uns gewesen. Und da freuen wir uns drauf, dass wir dann eine noch größere Einheit dort haben.
Also schon in Richtung eines voll integrierten Schifffahrtsunternehmens. Der Reedereibetrieb soll abgedeckt werden.
Absolut. Und es ist ja so, wenn man sich die Branche anguckt, die hat sich ganz schön gewandelt. Ja, ich meine, gibt es immer verschiedene Themen. Einmal die Frage der Kapitalintensität der Schifffahrt. Also man braucht Zugang zum Kapital. Wenn man nur Manager ist, muss man Third-Party-Manager sein und auch für Dritte tätig sein. Es sei denn, man hat eine Flotte für sich selber und ist damit zufrieden, was auch ein Geschäftsmodell ist, was ich gar nicht negativ belegen möchte. Aber wir sind eben den Weg gegangen und auch durch das Zusammengehen jetzt mit Seaborn haben wir eben eine breitere Kundenbasis auch. Wir decken mehr Sektoren ab, wir haben über 20 Kunden. Das heißt, man managt nicht nur seine eigene Flotte, wie das früher ja häufig der Fall war, sondern wir machen ein Third-Party-Dienstleistungsgeschäft im technischen und kommerziellen Management. Gleichzeitig Teil der Flotte sind natürlich die Schiffe, die wir selber über die MPC-Containerships im Eigentum haben. Insofern ist das eine gute Mischung. Aber das Geschäft soll auch von alleine stehen und sich von alleine entwickeln. Und das ist eben der Anspruch. Und da haben wir, glaube ich, mit den letzten Schritten ganz guten Fortschritt gemacht und sind da jetzt gut positioniert, neben der eigenen Flotte.
Um was für eine Flottengröße geht es da ungefähr? Also im technischen Management oder auch im Maklergeschäft?
Also im technischen Management haben wir knapp 140 Schiffe. Das ist schon eine große Zahl, die wir alle hier aus Hamburg oder teilweise eben auch aus Holland, aus Rhön managen. Im kommerziellen ist es eben, und das unterscheidet es auch ein bisschen, ist es auch viel Competitive-Geschäft. Also es ist nicht nur für die eigene Flotte, die wir ja in der Regel eher im Containerbereich besitzen. Und da haben wir in der Einheit zusammen irgendwas zwischen 350 und 400 Abschlüsse letztes Jahr gemacht. Also es ist schon eine vernünftige Hausnummer, was man da an Volumen macht. Wir haben da knapp 20, 25 Makler weltweit, beziehungsweise in verschiedenen Standorten. Insofern, da sehen wir gute Dinge nach vorne.
Nun geht es in dem Bereich offensichtlich auch um sowas wie eine Diversifikation, um eine breite Aufstellung. Gleichzeitig im eigener Bereich, nenne ich es jetzt mal, ist es eine Containerschiffsflotte. Das kann gut sein, wenn die Containerschifffahrt gut läuft, dann läuft das Geschäft auch gut. Das sieht man ja, die Bilanzen sind allenthalben recht positiv doch, kann man so sagen, in den letzten 2, 3 Jahren gewesen. Aber davor war es halt auch zum Teil sehr, sehr schwierig. Viele Reeder hatten Probleme. Was sagen denn Ihre Partner, also Ihre Investoren, ob man nicht vielleicht doch noch auch im Eigentumsbereich in andere Segmente geht, einfach um sicherer dazustehen?
Also wir haben ja zum einen aus MPC Kapital AG Sicht ist die breitere Aufstellung im Servicegeschäft sicherlich auch ein Indiz dafür, dass wir auch in den anderen Bereichen Projekte entwickeln wollen, also auch Investmentprojekte und Plattformen. Wenn man jetzt die MPC Containerships anguckt, wir wollen eine sogenannte Pure-Play-Plattform bleiben dort. Das ist auch die im Grunde genommen die Expertise, die diese Gesellschaft hat, auch von den Investoren. Es gibt verschiedene börsennotierte Gesellschaften, die auf einmal ganz viele Bulker kaufen, obwohl sie eigentlich dem Investor gesagt haben, es ist eine Container-Plattform. Wir sagen immer, we walk the talk. Wir machen das, was wir auch gesagt haben, damit die Investoren eine Sicherheit haben und auch Verlässlichkeit. Was machen die Jungs morgen? Ja, wir machen morgen keine Bulker dort, wir machen auch keine Tanker dort. Aber aus der MPC Kapital AG heraus sind wir durchaus sehr interessiert, in anderen Sektoren möglicherweise neue Plattformen aufzusetzen. Das ist ja das Geschäftsmodell der AG auch. Nun sind wir in der MPC Containerships der mit Abstand größte Shareholder. Wir sind der Initiator und sowas in einem anderen Bereich uns können wir uns durchaus vorstellen. Und das muss nicht unbedingt nur Schifffahrt sein, also im Sinne von Eigentum an Schiffen. Das können auch andere maritime Infrastrukturprojekte sein. Das ist das, wo wir auch der Meinung sind, da ist eine riesen Zukunft, da ist ein riesen Investitionsbedarf. Ist das Schlagwort immer Sektorenkopplung, also sprich Energie auf Infrastruktur trifft, auf maritime Infrastruktur. Da gucken wir uns auch einiges an. Und das ist etwas, wo wir gerne mehr machen wollen, wo wir auch Riesenpotenzial sehen und wo wir glauben, dass wir auch mit unserem Outfit sehr gut aufgestellt sind.
Nur damit ich das richtig verstehe, es geht dann um sowas wie Offshore-Energieinfrastruktur oder auch an Land oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, eher zu Wasser. Häufig ist das ja am Scheitelpunkt sozusagen, aber sowas wie zum Beispiel Bunker-Barges haben wir uns angeguckt. Also Dinge, die sozusagen die Weiterentwicklung der Infrastruktur, der maritimen Infrastruktur für die Energiewende sind, weil das Problem ist ja immer, wenn man von Dekarbonisierung der Schifffahrt redet, gucken wir mal auf die Schiffe. Die Technologie ist da. Wir bauen ja auch einige Methanol-Dual-Fuel-Schiffe, die jetzt in ein paar Monaten schon abgeliefert werden. Das Schiff kann man so herstellen. Die Frage ist die Verfügbarkeit der Treibstoffe. Und dafür braucht es A, erstmal den Treibstoff selber. Das heißt, große Investitionen an Land sind notwendig und die Infrastruktur, um den Treibstoff am Ende auch ins Schiff zu bekommen. Und es muss natürlich zum vernünftigen Preis laufen, weil sonst kann sich das keiner leisten. Also insofern, es gibt so viele Parameter und da sehen wir einen massiven Investitionsbedarf und da sehen wir uns sehr gut aufgestellt. Und da sind wir auch immer offen für Partnerschaften, um das mit Partnern eben zu entwickeln. Und in diesem maritimen Ökosystem, was sich gerade sehr weiterentwickelt, auch gerade in Deutschland, dass man da eben in der Gemeinsamkeit solche Projekte umsetzen kann.
Also unterm Strich Containerschiffe, klar. Theoretisch sind auch Plattformen für andere Segmente möglich. Theoretisch sind auch Investitionen in, ich nenne es jetzt mal, maritime Infrastruktur möglich. In der Containerschifffahrt, auf die ich nochmal ganz kurz zurückkommen möchte, sind sie ja im verhältnismäßig kleinen Segment aktiv, also zumindest keine Megaboxer oder ähnliches. Ist das vielleicht etwas, wo Sie sich auch vorstellen können, aktiver zu werden, in Schiffe, ich sag mal, 14.000 TEU plus 20.000 TEU etc. Zu investieren, auch da als Eigner aufzutreten?
Also sagt niemals nie in der Schifffahrt, ist eine Daumenregel, aber ich würde das für die nächsten Jahre auf jeden Fall ausschließen, denn unser Fokus ist, so haben wir auch begonnen, sind intraregionale Schiffsgrößen. Das heißt Schiffe, die in intraregionalen Verkehren fahren. Das wächst natürlich auch, weil die Trades sich durchaus ändern. Also wir sagen aktuell, wir gucken uns Schiffe von 1 bis 8, vielleicht 10.000 TEU an, eher drunter, also eher 1 bis 8.000 TEU, wo wir glauben, das sind eben Schiffe, wo wir eine Rolle spielen können, auch gegenüber unseren Kunden, den Linien eine Rolle spielen können, denn die größeren Schiffe machen die meistens selber oder mit, ich sag mal, langen Finanzierungen aus dem asiatischen Raum, japanischen Leasingstrukturen oder ähnliches. Und wir glauben, dass wir in den kleineren Schiffen, wo man eben auch eine etwas andere Marktdynamik hat, da ist ein viel aktiverer Chartermarkt, da gibt es auch etwas mehr Volatilität dadurch als Schiffseigner. Und da fühlen wir uns eigentlich wohl und da sehen wir uns auch als guter Partner für die Linien und werden deswegen in dem Segment bleiben.
Sie sprechen die Linien schon an als Kunden. In den letzten Monaten oder in der jüngeren Vergangenheit sieht man ja, dass immer mehr Linien angesichts der Schiffswerte und Schiffspreise selbst viel mehr investieren, also in eigene Schiffe, sei es nun, dass sie sie bestellen als Neubau oder auch viele Linien haben ja sehr, sehr viele Schiffe auf dem Secondhand-Markt gekauft, nicht nur MSC, CMA und wie sie alle heißen, es wird immer wieder darüber gesprochen. Merken Sie das auch in Ihrem Geschäft, in Ihren Segmenten, dass die Linien da einfach einen größeren Anteil haben und dadurch auch der Chartermarkt kleiner wird, hätte ich jetzt fast gesagt?
Also ja und nein. Natürlich sehen wir das und wir haben etliche Schiffe auch an MSC selber verkauft. Also wir haben seit 2017, glaube ich, fast 100 Schiffe gekauft und inzwischen fast 40 verkauft. Also wir waren ein sehr aktiver Spieler selbst und wenn man Schiffe verkauft hat in der Phase, hat man sicherlich auch mal eins an MSC oder andere verkauft. Das haben auch wir getan. Ich sehe es dennoch so im Moment, dass die Partnerschaft auch durch die neue Regulatorik mit unseren Kunden deutlich enger geworden ist. Früher hat man als Schiffseigner mit dem Chartering-Department gesprochen oder vielleicht auch mal auf Projektebene über Neubauten oder Secondhand-Transaktionen. Heute redet man über Reporting, über Transparenz, über gemeinsame Investments. Und wir sehen eher das als Veränderung im Zusammenwirken. Es sind immer noch sehr viele Schiffe im kleineren Segment im Chartermarkt verfügbar. Das ist noch mit Abstand der liquideste Chartermarkt. Und wenn man sich anguckt, so Maersk und CMA, die haben auch mal ein paar Schiffe gekauft. MSC sticht da sicherlich raus. Aber es wird auch sehr viel verchartert. Wir haben bei der MPC Containerships zum Beispiel verkündet, wir haben 2 Schiffe gekauft mit einer 3-Jahres-Charter und haben dann noch 8 weitere Schiffe verchartert und zwar auf sogenannten Forward-Positionen, also bis Positionen, die erst im nächsten Jahr frei werden. Das heißt, da ist auch die Kooperation auf Charter-Transaktionen sehr, sehr groß. Ist nicht immer nur ein Kauf. Also wir sind da eigentlich guter Dinge, dass der Chartermarkt nach wie vor ein super interessantes Feld ist für Schiffseigner, dann aber eher im kleineren Segment, wo wir zu Hause sind.
Der Chartermarkt ist nun auch geprägt von sehr vielen Rahmen und Randbedingungen, nenne ich es jetzt mal. Und die Einflüsse sind sehr vielseitig. Aktuell geht es unter anderem um das Rote Meer, den Suezkanal, aber auch der Panama-Kanal, so ein Bottleneck. Hafenengpässe kommen jetzt wieder dazu, also so, dass Tonnage einfach gebunden ist, was sehr gut für den Chartermarkt natürlich ist, weil die Schiffe gebraucht werden. Irgendwann sind aber ja auch diese Situationen wahrscheinlich, hoffentlich in den meisten Fällen gelöst. Man weiß natürlich nie, was jetzt noch so kommen kann, aber wie sehen Sie das? Okay, wenn diese Situation gelöst sind, dann wird es wieder ein bisschen anders auf dem Chartermarkt oder gehen Sie davon aus, dass sowieso wieder irgendwas anderes passiert in der Schifffahrt und man dann neue Möglichkeiten hat?
Also zum einen, als wir ins Jahr 24 oder ich sag mal November 23 die Planung für 24 finalisiert haben, da haben wir sicherlich mit einem ganz anderen Marktumfeld gerechnet als das, was wir heute haben. Das ist auch der Punkt, auf den Sie ansprechen. Sicherlich die Situation im Roten Meer ist tragisch, hat zu massiven Verwerfungen der Lieferketten geführt und ist ein Status quo, wo es ganz schwer ist, eine Meinung zu bilden, wie lange wird das anhalten, dass das morgen zu Ende ist, das ist, glaube ich, schwer abzusehen. Ihr Punkt ist sicherlich richtig. Für dieses Jahr, allein im ersten Quartal, wurden über 3% der fahrenden Flotte neu abgeliefert. Und für dieses Jahr wird ein Flottenwachstum von 12% erwartet. Das ist enorm. Das wird im Moment absorbiert durch die Diversions rund um das Cape. Die Frage ist ja immer, in welchem Segment, welche Altersstruktur gibt es auch? Und auch deswegen sind wir ja im kleineren Segment, weil wir sagen, da gibt es einfach eine massive Altersstruktur, die sehr alt ist. Da haben wir 3.500 Schiffe unter 6.000 Teu und davon sind knapp 1.000 über 20 Jahre alt. Das heißt, es gibt das Thema Flottenerneuerung qua Altersstruktur. Und deswegen glaube ich durchaus, dass es in den nächsten, sicherlich nicht nächstes Jahr, und wir müssen gucken, wie sich der Markt insgesamt entwickelt, aber in den nächsten 3 bis 5 Jahren durchaus eine Situation gibt, wo es vielleicht sogar zu wenig kleine Schiffe gibt. Das würde ich nicht ausschließen. Ich glaube aber, dass jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wieder mehr bestellt wird, einfach weil auch die Linien sehen, es gibt immer wieder irgendwelche sogenannte Wildcard-Events, wo man einfach nicht vorbereitet ist und dann ist die Tonnage knapp. Das ist nie ein Base Case, auch für uns nicht. Wir sagen deswegen, ganz wichtig ist es, einen niedrigen finanziellen Leverage zu haben. Ja, also wirklich wenig Schulden, denn dann hat man Flexibilität. Wir haben in der MPC Containerships von 60 Schiffen, haben wir 36 komplett ohne Schulden. Das ist 60% der Flotte. Ist das eine Zielgröße? Nein, aber eine Zielgröße ist immer einen großen Bestand der Flotte unbeliehen zu haben, um eine Flexibilität zu haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger strategischer Aspekt für uns nach vorne. Denn wenn Leute in die Krise gekommen sind, ist es meistens der Markt, klar, aber es ist dann eben auch die Verbindlichkeiten, die Bankverbindlichkeiten.
Wenn das bei Ihnen so verhältnismäßig positiv aussieht, dann hätten Sie ja Möglichkeiten, auch selbst wieder in Neubauten zu investieren.
Haben wir auch gemacht. Wir haben in der MPC Containerships 5 und in der breiteren MPC-Gruppe haben wir noch 4 weitere. Da haben wir also 9 Schiffe gemacht, wenn man so möchte. Das sind teilweise Eco-Schiffe, die Methanol-ready sind, was nicht viel heißt, außer dass man sie umrüsten kann. Aber auch das ist ein Optionswert. Und wir haben auch tatsächlich Dual-Fuel-Methanol-Schiffe bestellt. ersten beiden werden dieses Jahr abgeliefert. Ich glaube, wir sind der erste Eigner, ich sag mal, wenn man Maersk die Linien so ein bisschen rauslässt, der diese Schiffe bestellt hat. Und auch das ist ein relativ innovatives Projekt, weil da haben wir einen 15-Jahres-Charter gegen und ein 15-Jahres Contract of Affreightment dahinter. Das heißt, wir bringen tatsächlich auch am Ende den Shipper, die Industrie mit rein. Das ist ein großer norwegischer Industrial, der dort ein 15-Jahres COA abgibt. Und auf Ihre Frage zu antworten mit den Neubauten. Wir gucken uns Neubauten an, aber sie müssen Sinn machen. Wir wollen jetzt hier nicht einfach, ich will nicht sagen blind, aber einfach aus dem Bauch heraus mal 10 Neubauten bestellen, um die Flotte zu erneuern. Wir machen das Zug um Zug. Und Flottenerneuerung heißt Neubauten, das machen wir. Flottenerneuerung heißt aber auch investieren in die bestehende Flotte oder die Flotte verjüngen. Und auch das haben wir gemacht. Eco-Schiffe gekauft im Second-Hand-Markt. Und vor allem, wir machen bei fast ein Drittel der Flotte bis runter auf 1700 Teu, was ungewöhnlich ist, massive Retrofits, also Bulbusbau, also die Nase und den Propeller, verschiedene Farben, also verschiedene Themen. Und das machen wir immer Hand in Hand mit den Linien. Auch das ist ein Punkt, wo man viel enger kooperiert. Und da hat Größe einen Vorteil. Das machen wir zum Beispiel in einer großen europäischen Linie, machen wir, glaube ich, 15 Schiffe. Und gegen Charterverlängerung. Das heißt, das ist ein Hand in Hand wirken. Und das sind die Themen nach vorne, wo ich sage, ja, Neubauten gucken wir uns an, machen wir auch, aber es gibt eben auch andere Maßnahmen, weil es ist eine Transition, die Energy Transition. Das passiert, ist kein Sprint, ist ein Marathon und den will man durchhalten.
Ihre Investoren bei MPCC, also MPC Capital AG, ist größter Shareholder, wenn ich das richtig weiß. Da werden ja wahrscheinlich auch viele norwegische Investoren mit an Bord sein. Sie sind in Oslo gelistet. Machen die vielleicht Druck oder geben die Signale, okay, macht doch eher Neubauten oder eher so Retrofit-Maßnahmen, weil es vielleicht weniger Aufwand ist und schneller umzusetzen ist? Also was haben Sie da für Signale aus dem Investorenkreis?
Also die Investoren gucken vor allem auch auf Risikorendite. Natürlich gibt es gewisse Anforderungen auch an eine Nachhaltigkeit der Flotte, die haben wir auch. Ich sag mal, die drei Buchstaben ESG sind bei uns in Norwegen nicht seit gestern, sondern wir machen seit 2019 ESG-Berichte, haben uns zu den, glaube ich, als erster Tonnage-Provider zu den Klimazielen der IMO committed, haben auch nachgerechnet, wie wir die wirklich erreichen können. Und wir haben jetzt ein 400 Millionen Investmentprogramm, was Neubauten betrifft, Ekotonnage und Retrofits. Und da machen wir weiter. Das heißt, wir gehen die Schritte, aber der Druck ist definitiv nicht da schnell reinzulaufen. Auch nicht von den Investoren, die sagen, so wie ihr das macht, Zug um Zug, ist das, was wir als Investoren auch für richtig erachten. Wir sind ja auch ein großer Dividendentitel. Da haben wir immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir eben nicht nur investieren, sondern auch den Investoren Geld zurückgeben. Wir waren in 22 und 23 mit der MPC Container Ships der Titel mit dem höchsten Dividend-Yield in der ganzen Osloer Börse, sogar in der Schifffahrt insgesamt mit über 40%. Und den Weg werden wir weitergehen. Das heißt, wir werden auch weiter Dividenden auszahlen. Und das ist den Investoren auch wichtig, dass es eben nicht nur investiert wird, sondern dass man eben in der Kapitalallokation zwischen Investitionen, Finanzierung und auch Dividenden die richtige Waage findet. Und da kriegen wir bislang keine Kritik, sondern eher Lob.
Investoren haben das ja wahrscheinlich so an sich, dass sie auch auf die Dividende achten. Die machen das ja nicht ganz ohne Grund oder Eigennutz. Wie ist das eigentlich? Sie sprachen eben davon, dass die MPC Capital AG sich durchaus vorstellen könnte, auch Plattformen für andere Bereiche aufzusetzen, andere Schifffahrtsbereiche oder Infrastrukturbereiche. Sollte das dann auch wieder ein Börsenvehikel sein oder an der Börse gelistetes Unternehmen sein, wäre das dann aus Ihrer Sicht auch wieder in Norwegen oder könnten Sie sich auch vorstellen, sowas in Deutschland oder in anderen Ländern zu machen?
Also da sind wir agnostisch, würde ich sagen. Am Ende kommt es auch darauf an, was ist das für eine Strategie, was ist das für eine Asset-Klasse und mit welchen Investoren. Das muss ja auch nicht immer breit gestreut sein in Form einer börsennotierten Plattform. Wir in der MPC Capital AG, wir haben sowohl, ich sag mal, Public-Strukturen wie die MPC Energy Solutions, unsere erneuerbare Energienplattform in Oslo oder die MPC Containerships in Oslo. Aber wir kennen auch normale Fondsstrukturen in Deutschland oder in Luxemburg oder wo auch immer. Das heißt, das hängt wirklich immer davon ab, was ist das Underlying, also was ist das Asset und die Strategie und welche Investoren. Auch ein bisschen, welche Rendite, Risikorendite-Struktur hat man dahinter. Diesen Containerschritt nach Oslo, den haben wir aus zwei Gründen gemacht. Erstens, Der Kapitalmarkt dort ist viel offener für, ich sag mal, Asset-Heavy-Geschäft, also Eigentümer an Schiffen, auch in volatilen Märkten. Und es ist einfach ein sehr schnelles Ökosystem. Das heißt, man kann da sehr schnell Leute begeistern, Kapital einsammeln und kann Dinge schnell wachsen lassen. Und beides hat in unserem Fall funktioniert. Da muss man immer ein bisschen Glück haben und die richtige Marktphase. Beides hat funktioniert, aber das kann in einem anderen Bereich auch sein. Und wir haben bislang sehr gute Erfahrungen in Oslo gemacht, aber wir haben auch mit deutschen Strukturen sehr gute Erfahrungen gemacht. Insofern sind wir da offen.
Ja, es ist ja auch dieses Thema Asset Play, das viel im Ausland gemacht wird in der Schifffahrt. In Deutschland hat das nicht so eine große Tradition, nenne ich es jetzt mal. Aber wenn man natürlich Investoren hat, die offener sind und auch für schnelle Projekte mal offen sind, dann ist sowas dann an anderen Standorten vielleicht auch etwas leichter. Beziehungsweise dann passiert das, was man bei MPCC beobachten konnte. Zumindest wir hatten immer so ein bisschen den Eindruck, okay, da ist jetzt auch ein echter Asset Player, wie es ja auch in anderen Ländern, also in Griechenland wird das ja auch sehr viel gemacht, in Oslo oder in Norwegen eben auch. Und das konnte man ja schon auch beobachten. Also von daher sind wir sehr gespannt, falls neue Plattformen aufgesetzt werden, wo sie denn dann aufgesetzt werden. Eine Frage habe ich noch. Die MPC Kapital AG hat jetzt 14% der Anteile, glaube ich, an MPCC, ist damit der größte Shareholder. Können Sie sich vorstellen, das noch auszubauen? Und falls Sie neue Plattformen aufsetzen, würden Sie dann mehr Anteile halten oder weniger? Also was ist so der Hintergrund? Was ist da so die Strategie, was die eigenen Anteile betrifft?
Also im Grunde genommen hängt das tatsächlich auch wieder ab von der auch der Größe der Plattform. Auch wir haben in der MPC Kapital AG, wir haben zwar ganz gute Liquiditätssituationen, aber wir können auch nicht alle Eier in einen Korb legen und wollen das auch nicht. Aber dass wir mit investieren beim Aufbau einer neuen Plattform, ist ganz klar. Da gibt es keine Zielgröße. Am Anfang der MPC Containerships, als wir die ersten 100 Millionen eingeworben haben über den Kapitalmarkt, da haben wir davon 25% gemacht. So, das ist im Shareholding 25% ist viel. 25 Millionen von 100 ist auch viel. Also das ist schon eher an der wirklich oberen Grenze. Da gucken wir eher auf kleinere Anteile. Aber es kommt immer sehr darauf an, wie strategisch ist das. Die MPC Containerships ist für uns strategisch extrem wertvoll und wichtig für die Gesamtgruppe. Und auch ein gutes Investment. Insofern, dass wir da vielleicht nochmal aufstocken, das würde ich auf keinen Fall ausschließen. Ganz im Gegenteil. Aber was neue Themen anbelangt, kommt es wirklich immer auf die Parameter an. Und am Ende kommt es auch darauf an, wie groß die Plattform wird. Nicht? Wenn die Plattform wie die MPC Containerships jetzt eine Milliarde Market Cap hat, knapp Dollar, dann da 20% ist schon viel Geld. Insofern gucken wir am Anfang natürlich immer mit dabei zu sein, aber am Ende wollen wir mit Partnern wachsen und haben das, glaube ich, in der Vergangenheit auch ganz gut immer bewerkstelligt bekommen.
Kurze letzte Frage. Gibt es eine Zielmarke für MPC Containerships? Also ich glaube, der Branchendienst Alphaliner sagt, okay, nach Toy-Kapazität ungefähr Platz 20, 21. Gibt es da ein Ziel, wo die Kapazität hin soll, Schiffsanzahl oder Toy-Kapazität?
Nee, weil die Alphaliner-Statistik ist sicherlich richtig, aber ich würde immer noch unterscheiden, wer ist in welchem Größensegment. Und in unserem Größensegment sind wir tatsächlich der Größte, also alles unter 6.000 Toy. Und deswegen ist so eine Gesamtteuzahl, wenn man gegen die großen Leasinghäuser, die da auch drin sind, die finanzieren natürlich die 20.000 Toy-Schiffe für Maersk, Hapag oder wen auch immer. Bei uns geht es nicht um Größe. Wir glauben, dass die Verbindung zu den Kunden, zu den Charterern super wichtig ist. Das heißt, wahrscheinlich schon eine Mindestgröße von 50 Schiffen, würde ich mal so sagen. Aber nach oben hin ist das sicherlich offen und wir haben Ambitionen, auch das weiter wachsen zu lassen. Aber immer ohne massiv das Risiko zu erhöhen. Ich sprach vorhin über Leverage und solche Themen. Insofern Ziel ist es zu wachsen, insofern, dass es mal mehr als die 60 werden, auf jeden Fall. Ambitionen haben wir, aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir wollen unbedingt unter die Top 10 der Gesamt-TU-Statistik, das ist kein Ziel.
Sie wollen wachsen und haben offensichtlich diverse Dinge auf der Agenda und auf der To-Do-Liste oder zumindest Dinge, die Sie sich anschauen. Wir sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und werden das ganz sicher auch weiter eng verfolgen. Für den Moment soll es das gewesen sein, Herr Bark. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Mayer.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.